Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ja, wir sind heute Morgen dabei bei einem Wunder. Ist euch schon aufgefallen, dass wir bei einem Wunder dabei sind? Denn die Gemeinde von Jesus Christus ist ein Wunder. Ja, jetzt wundert ihr euch, ja. Warum ist es ein Wunder? Das sind eigentlich, passieren hier Dinge, die sind irgendwo widersprüchlich in sich. Wenn Paulus schreibt, denkt zum Vergleich an ein menschliches Körper, er stellt eine Einheit dar aus vielen Teilen. Auf der einen Seite möglichst große Vielfalt mit viel Unterschiedlichkeit und dann zugleich Einheit. Irgendwie ist das schwierig. Es ist schon ein Wunder, wenn unterschiedliche Menschen mit unterschiedlicher Geschichte, unterschiedlicher Gaben und Fähigkeiten sich zu einer Einheit zusammentun. Paulus beschreibt das in 1. Korinther 12. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht, oder andersrum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, ob Sklaven oder Freie, wir sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Nun, das Wort Gottes zeigt uns nicht nur, dass die Gemeinde ein Wunder ist, etwas, was eigentlich Widersprüchliches in sich vereint, größte Vielfalt, größte Unterschiedlichkeit bei zugleich geistlicher Einheit, dann zeigt das Wort Gottes aber auch, wie das passieren kann, dass das schief geht. Offensichtlich passiert das jetzt nicht alles nur so programmiert automatisch, sonst hätte man sich die ganzen Briefe des Neuen Testaments sparen können. Also hat Paulus und andere Schreiber haben damit zu tun, dass da immer wieder auf dem Kurs der Gemeinde so Klippen auftauchen, wo man scheitern kann in dieser Aufgabe. Da hat man die Titanic jetzt extra wieder ausgegraben, hier, um die mal auf das Bild einzufügen. Also da gibt es verschiedene Klippen oder Eisberge, wo man dran scheitern kann. Der erste, das Paulus hier nennt und das er beschreibt, ist die Klippe der Entmutigung. Er sagt, da gibt es Leute, die sind mit ihrer Rolle, mit ihren Gaben, mit ihren Fähigkeiten und mit ihren Grenzen unzufrieden. Die wollen gern anders sein. Und die sagen, ach, wir haben da eine Gemeinde einen, der kann so toll Klavier spielen, so möchte ich das auch können. Und deswegen bin ich so unzufrieden, dass meine Gabe irgendwo auf einem anderen Gebiet ist. Oder da gibt es Leute, die stellen sich da vorne hin ans Mikrofon und reden und reden und reden. Und ich habe es noch nie probiert, mir fällt das schwer. Ich möchte aber so gern. Und so kommt es zu dieser Aussage, ja, ich gehöre ja nicht dazu, denn ich kann ja nicht so wie die anderen. Diese Entmutigung. Und dann könnte es sein, dass in einer Gemeinde jemand drin ist und sagt, ja, so richtig gehöre ich ja nicht dazu. Ich kann ja nicht so gut reden wie die anderen. Die anderen, die machen den Mund auf und dann sprudeln die frommen Worte nur so raus, das kann ich nicht, also gehöre ich nicht so richtig dazu. Oder jemand anders sagt, ich gehöre nicht so richtig dazu, weil ich nicht so singen kann wie die anderen. Die schmettern irgendwo ihre Choräle und ich halte lieber den Mund, weil ich möchte ja die umsitzenden 5 Leute nicht völlig rausbringen. Ne? Oder jemand anders sagt, ich gehöre ja nicht so richtig dazu, weil ich nicht so viel spenden kann wie die. Ich habe schon Leute getroffen, die haben gesagt, ja, ich würde jetzt in die Gemeinde kommen, aber da muss man dann regelmäßig, monatlich muss man was spenden und das kann ich mir nicht leisten. Ich habe dann versucht, es ihr zu erklären und habe gesagt, das ist nicht Voraussetzung, das ist nicht Bedingung. Ja, aber sie hat es irgendwo so erklärt gekriegt und das ist für mich nichts. Ich gehöre nicht dazu, weil ich nicht. Also da haben wir wieder das alte Problem, dass oft so viel das Miteinander in der Gemeinde kompliziert macht, dass wir anfangen, uns mit anderen zu vergleichen. Dass wir Maß nehmen an anderen und sagen, weil der das so kann, muss ich das auch können. Weil die das so macht, muss ich das auch machen. Wer sagt das denn? Maß nehmen an dem, was ein anderer tut. Stattdessen sind wir doch berufen, Maß zu nehmen an dem, was Jesus uns tut. Maß zu nehmen, uns zu orientieren an dem, was Jesus uns sagt. Und wenn Paulus hier sagt, jeder hat andere Gaben bekommen. Du musst doch gar nicht so sein wie dein Nachbar. Du musst doch gar nicht das Gleiche können, was andere können. Wer sagt das denn? Wir sind doch nicht ein uniformer Haufen, wo alle irgendwo so eine militärische Grundausbildung durchlaufen. Da müssen alle gleich gut schießen und laufen und schwimmen und Fallschirm springen können. Und wenn der nicht kann, der bleibt auf der Strecke. Sondern gerade die Vielfalt. Es ist ein Kennzeichen eines lebendigen Organismus, beschreibt Paulus hier, dass die Gaben und die Grenzen der einzelnen Glieder unterschiedlich sind. Die Nase ist ein ganz merkwürdiges Organ, hat zwei Flügel, kann nicht fliegen, hat nur ein Bein und kann trotzdem laufen. Ja? Also es ist irgendwo, und deswegen sind wir alle froh, dass wir nicht auf der Nase hier reingelaufen sind, sondern auf den Beinen. Und so ist es unterschiedlich, was die Einzelnen können. Und Paulus zieht das ja richtig förmlich aus, dieses Beispiel mit dem Leib. Ein biblisches Bild für die Gemeinde, der lebendige Organismus. Es gibt so einen alten Schlager aus den jungen Jahren von Manfred Siebald. Irgendetwas kann kein anderer Mensch so gut wie du. Irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben. Irgendetwas kann kein anderer Mensch so gut wie du. Ja, und das kommt darauf an, den zu finden, den Punkt. Zu sagen, das, was Gott mir anvertraut hat, das möchte ich einbringen. Und das hat auch Auswirkungen auf unser Verständnis von Gemeinde. Viele Gemeinden ticken so, dass sie sagen, es gibt so ein Standardprogramm, was eine Gemeinde haben muss. Da muss Jugendarbeit dabei sein, da muss Kinderarbeit dabei sein, da muss Seniorenarbeit und da muss es Gottesdienste und Bibelstunden geben. Und dann machen wir erstmal einen Plan und sagen so, jetzt haben wir unseren Plan und da teilen wir die Leute dazu ein. Und dann brauchen wir noch jemanden für die Kinderstunde, jetzt brauchen wir jemanden für den Jugendkreis, jetzt brauchen wir jemanden für den Männerkreis. Biblisch ist anders. Biblisch ist, welche Gaben sind da? Und wenn da plötzlich jemand die Gabe hat, irgendwo mit Kindern, Frauen oder sonst irgendwelchen Leuten zu arbeiten, wenn jemand die Gabe hat, wenn da zwei, drei Leute sind, die irgendwo eine künstlerliche Begabung haben und gern zeichnen und malen oder gestalten, dann sollen sie das tun. Und gibt es halt diesen Arbeitskreis in der Gemeinde nach den Gaben. Und es wird irgendwo schief, wenn wir sagen, wir haben zwar weit und breit keine Jugendlichen, wir haben auch keine Mitarbeiter dafür, aber zu einer vollständigen Gemeinde gehört ein Jugendkreis, also müssen wir einen aufmachen. Und wenn die Jüngsten, die da drin sitzen, 45 sind, es hat keinen Wert. Ja? Also dieses Bild der Gemeinde sagt, Gott hat uns unterschiedliche Gaben gegeben. Und es ist kein Grund, irgendwo missmutig oder verzweifelt zu sein, weil ich das nicht kann, was ich gern hätte. Jesus fordert uns nicht auf, ihm zu dienen mit den Gaben, die wir gern hätten, sondern mit denen, die wir haben. Und deswegen ist es wichtig, einfach alles mal auszuprobieren, um zu sehen, ob wir diese Gabe haben. Die erste Klippe also die Entmutigung. Die zweite ist die Überheblichkeit. Lesen wir ein bisschen weiter. Da heißt es, Tatsache jedoch ist es, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das ja gar nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammenfügt, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Eine zweite Gefahr, die Paulus hier beschreibt, das ist die der Überheblichkeit. Dass da einzelne Glieder sagen, auf den können wir verzichten, den brauchen wir nicht. Es wäre gar kein Schade, wenn er nicht da ist. Oder vielleicht auch, ja, wenn er schon da ist, aber das, was er beim Eintragen könnte, einbringen könnte, mache ich lieber selber, ich kann es nämlich besser. Die Überheblichkeit. Oder wenn wir vielleicht sagen, solange du das nicht so gut kannst wie ich, dann halt dich besser raus und lass es andere machen. Und dadurch entmutigt man auch Menschen durch Überheblichkeit. Ein ganz praktisches Beispiel. Ich habe das in einer Gemeinde erlebt. Da haben immer die gleichen zwei Leute, haben irgendwo die Küche alles gespült und aufgeräumt, in die Schränke geräumt. Und dann kam ich mal ins Gespräch mit Mitarbeitern, die haben gesagt, ja, früher haben wir das gemacht. Aber den beiden war es dann nicht gut genug. Die haben dann die ganzen Tassen noch einmal aus dem Schrank rausgeräumt, haben sie noch einmal gespült und noch einmal abgetrocknet und haben sie so eingeräumt, wie sie das dachten. Und dann haben sie gesagt, dann habe ich irgendwo keine Lust mehr gehabt, das zu machen. Ja? Also solange du es nicht so machst, wie wir das wollen, ist es, ja, mache ich es nicht. Ich habe eher den Grundsatz, dass ich sage, wenn jemand mitarbeitet, dann hat der auch ein Mitspracherecht, wie er das tut. Ja? Wenn Leute gekommen sind schon mal und haben gesagt, das ist aber nicht schön im Gemeindebrief, dann habe ich schon mal gesagt, ich würde es auch anders machen, aber der, der es macht, entscheidet, wie er es macht. Man kann mal drüber reden, kann sagen, also wenn du Schrifttyp größer nimmst, können es die Leute auch lesen, aber das ist dann eine sachliche Verbesserungsvorschlag, aber das ist nicht zu sagen, wenn du kannst es gern machen, aber bitteschön so, wie ich es will. Die zweite Gefahr, die Paulus hier nennt, ist diese Überheblichkeit, dass man sagt, auf das, was er einbringt oder sie einbringt, kann ich gern verzichten. Welchen Wert ein Dienst hat, entscheidet letztlich Gott. Das macht Paulus deutlich an diesem Beispiel und sagt, Gott hat jedem Glied seine Bedeutung gegeben. Und wir sind oft völlig überfordert, das zu beurteilen, wofür jetzt ein Organ gut ist. Wenn du wissen willst, wofür die Leber im Körper gut ist, darfst du nicht den Metzger fragen. Und manche Körperteile haben Leute schon gesagt, ist völlig unwichtig. Wozu braucht man Blinddarm, ne? Ist völlig überflüssig. Oder manche haben gesagt, kleiner Zeh, sowas Unwichtiges, kann doch weg. Und dann einer, der die kleine Zeh verloren hat, hat gesagt, hoppla, und plötzlich habe ich Probleme, Gleichgewicht zu halten. Wie kann das sein? Also so ist das manchmal mit, dass wir gar nicht den Überblick haben, zu entscheiden, wie wichtig jemand ist. In einer Gemeinde hat man eine Frau, die war eigentlich, hat keine besondere Aufgabe gehabt. Sie hat nur... Sie hat ziemlich spät den Führerschein gemacht und wenn man dann wusste, wenn sie im Auto vorgefahren ist, hat man es schon lange gehört. Ich dachte, ich wusste gar nicht, dass man so die Gänge hochdrehen kann und es war ihre Art, Auto zu fahren, ne? Und manche haben so ein bisschen über sie gelächelt und haben gesagt, und dann war sie mal krank. Dann hat sie angerufen und hat gesagt, könntest du das machen, was ich sonst mache? Die Leute abholen, zum Einkaufen fahren, zum Arzt fahren, Rezepte abholen in der Apotheke und so. Wisst ihr was, ich war den ganzen Tag unterwegs mit dem, was die sonst macht. Und da hat sie gesagt, das ist doch meine Aufgabe. Gott hat mir geschenkt, dass ich irgendwo mit paar 60 noch einen Führerschein machen konnte. Und das ist jetzt meine Gabe, die ich einbringe, dass ich die ganzen alten Leute zu ihren Erledigungen fahre. Typisches Beispiel für jemand, der total übersehen wird. Und wenn plötzlich man einen Dienst einrichten muss, der das übernimmt, was diese Person macht, dann merkt man erst, wie wichtig das war. Also, nicht überheblich sein, nicht verachten, nicht runterschauen. Denn Paulus sagt ja sehr deutlich, jeder von uns, jeder und jede hat Ergänzung nötig. Jemand hat es mal anders gesagt und gesagt, Gott wusste, einer von deiner Sorte ist genug. Also brauchst du noch andere. Noch andere, die andere Gaben und andere Grenzen haben. Also zweite Klippe, Überheblichkeit. Keiner ist überflüssig. Und keiner kommt ohne Ergänzung aus. Nochmal Fortsetzung. Gott hat in der Gemeinde jedem allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. An erster Stelle sind die Apostel zu nennen, an zweiter die Propheten, an dritter die Lehrer. Weiter gibt es die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun oder denen die Gabe des Heilens geschenkt ist oder die imstande sind, praktische Hilfe zu leisten oder Leitungsaufgaben zu übernehmen. Oder die in Sprachen reden können, die von Gott eingegeben sind. Sind etwa alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Natürlich nicht. Es sind auch nicht alle dazu befähigt, Wunder zu tun. Nicht alle haben die Gabe des Heilens. Nicht alle können in einer von Gott eingegebenen Sprache reden oder das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Das ist die dritte Klippe, dass Gaben als Machtmittel gebraucht werden. Gaben als persönliche Werkzeuge, um eine Machtstellung, um seinen eigenen Einfluss in der Gemeinde groß zu machen. Paulus sagt, ihr seid der Leib von Christus und jeder von uns ist ein Glied an diesem Leib. Und Haupt ist nur einer, nämlich er. Jesus ist der Herr seiner Gemeinde und Gaben dienen nicht dazu, dass wir uns damit profilieren. Dass alle uns bewundern und sagen, ach wie toll er das wieder gemacht hat und wie super sie das kann. Das wird auch ein bisschen deutlich an der Aufzählung hier. Paulus zählt auf, da gibt es Apostel, da gibt es Propheten, da gibt es Lehrer, da gibt es Leute, die Wunder tun, die waren den Korinthern ganz wichtig, die Wunder tun und in anderen Sprachen reden können. Und Paulus zählt die auf und dann sagt er, und da gibt es die Leute, die praktisch helfen, die einfach ganz praktisch anpacken und die Dinge machen, die sonst immer liegen bleiben. Oder die einfach Leuten, wie jetzt die Frau, dann andere zum Arzt fahren und zur Apotheke. Und dann fügt er noch an, und dann gibt es auch Leiter. Interessant, dass er direkt nach den Hilfsarbeitern, die alles machen, was gerade liegen bleibt, da fügt er als nächstes noch, und dann gibt es auch noch Leiter. Also hätte das sonst einer von uns zusammengestellt, dann haben wir gesagt, als erstes gibt es die Leiter, und dann gibt es die Lehrer, und dann gibt es die Propheten. Und Paulus sagt so, an vorletzter Stelle kommen die Leiter bei ihm. Und diese Liste ist ja nicht vollständig. Das merkt man, dass Paulus, wenn er an verschiedene Gemeinden schreibt, unterschiedliche Gaben beschreibt. Prophetie ist immer dabei und andere sind mal dabei, mal sind sie nicht dabei. Gaben sind nicht Machtmittel, sondern sind Mittel, um den Herrn zu dienen und ihm zu ehren. Es geht darum, dass sein Wille geschieht und nicht, dass wir uns voneinander profilieren. Gaben als Machtmittel, wenn man dann sagt, ja, es gibt so Aufgaben, ja, da steht man im Mittelpunkt und dann ist man plötzlich wichtig. Und das Bild vom Leib sagt uns, darauf kommt es gar nicht an. Was man an uns immer sieht, was man nicht hinter Kleidung versteckt, das heißt noch lange nicht, dass das immer die wichtigsten Teile sind. Ja? Vieles, was zum Leben nötig ist, wie Leber und Nieren und Galle und alles Mögliche, kriegt man nie zu Gesicht und ist trotzdem wichtig zu überleben. Das merkt man, wenn die Nieren mal ein paar Tage nicht funktionieren, dann aber ganz schnell an die Dialyse. So ist es mit unserem Körper, sagt Paulus auch. Jesus weiß, was unsere Aufgabe ist. Und es geht nicht darum, dass man bestimmte Dinge heraushebt. In Korinth gab es ganz bestimmte Dinge. Da gab es dann die Leute, die in anderen Sprachen reden können und die Wunder tun und so. Das waren die gemachten Leute. Das sind die besonders Heiligen. Und das gab es in der Geschichte der Kirche immer wieder, dass man die Erfülltsein mit dem Heiligen Geist an bestimmten Gaben versucht hat festzumachen. Paulus geht einen anderen Weg und sagt, es gibt, und dann interessant, dass auf 1. Korinther 12, 1. Korinther 13 kommt, wo er sagt, und neben den Gaben gibt es noch was viel Wichtigeres, die Liebe. Also, wie kommen wir dahin, dass dieser Organismus der Gemeinde das ist, was Gott vorgesehen hat, nämlich dass da Körperbeherrschung stattfindet. Ich finde es ja toll, wenn Leute dann irgendwo turnen, irgendwo auf dem Schwebebalken und barren und sonst irgendwo, wie die Leute dann machen. Die müssen ja jahrelang müssen die trainieren. Warum? Dass alles koordiniert ist, ja. Wenn du irgendwo um 10-Meter-Turm runterspringst und du machst irgendwo die Bewegung mit dem Arm an der falschen Stelle, dann kommt die ganze Figur durcheinander. Körperbeherrschung heißt, dass man also auf Sekundenbruchteile genau das Gehirn sagt, der Muskel macht jetzt das. Und das muss man einüben. Interessant ist, das Bild ja auch passt auf Jesus und die Gemeinde. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Das lesen wir immer wieder im Neuen Testament. Er ist der, der den Körper steuert. Und der Körper funktioniert dann am besten, wenn die Körperbeherrschung funktioniert. Das heißt, wenn die Verbindung zwischen dem Gehirn und diesem entsprechenden Organ in Ordnung ist, dann funktioniert das. Die Leber kann nicht ein Eigenleben entwickeln, kann sagen, ich mache jetzt, was ich will. Funkstille zum Gehirn. Sondern es funktioniert dann, wenn die Verbindung zum Gehirn passt. Und im tiefsten Grunde geht es dabei nicht um eine Methode. Ich möchte das nicht so verstanden haben, dass wir hier jetzt über Gaben reden und sagen, okay, dann machen wir Methode Gabentest und dann machen wir die Methode und dann üben wir das ein und dann haben wir unsere Gaben und die schreiben wir alle auf und dann sind wir schlauer. Es geht nicht um eine Methode, sondern um eine Änderung der Haltung. Eine Haltung, sich deutlich zu machen, ich bin Teil eines Ganzen. Ich bin Teil der Gemeinde, die Jesus freigekauft hat und die ihm dient. Und ich bin an dem Platz mit den Gaben, an dem er mich hinstellt. Und manchmal passiert es, dass man feststellt, ich bin am falschen Platz. Ich habe das erlebt, dass wir so Mitarbeiter mal interviewt haben und dann stellte sich raus, dass da zwei Mitarbeiter gesagt haben, ich bin eigentlich unzufrieden, weil das, was ich tue, entspricht nicht meinen Gaben. Und das Interessante war, dass da zwei waren, die genau das Gegenteil. Da hat der eine, der hat immer den Dienstplan gemacht, immer die Leute angerufen, könntest du mal und so weiter. Und hat gesagt, das stresst mich eigentlich furchtbar. Und die andere, die hat einen Gemeindebrief gestaltet und hat gesagt, ach, wie das kreativ, das zu gestalten, das stresst mich. Lieber rufe ich Leute an. Und da habe ich vorgeschlagen und gesagt, wie wäre es, wenn ihr beide eure Aufgaben tauscht? Waren sie dafür? Und interessant, hinterher waren beide entspannter mit ihrer Aufgabe. Die eine, die hat gesagt, das macht mir gar nichts aus, alle Leute anzurufen. Und der andere hat gesagt, ja, ich habe da so einen Spaß dran, das zu gestalten und Sachen zu suchen, die da reinpassen. Ja, das kann auch mal sein, dass man sagt, ja, zu dem, was Gott mir als Gabe gegeben hat, bin ich am falschen Platz. Und dann geht es nicht darum zu sagen, jetzt bin ich aber an diesem Platz mal festgebunden und den muss ich jetzt, sondern das ist ja die Stärke der Gemeinde, dass man ausprobieren darf. Ich weiß von einem Mitarbeiter, der war mal ganz geknickt, der war jetzt seit 4 Wochen oder 6 Wochen, war er im Teamkreis dabei als Mitarbeiter und dann hat er mich nach dem Gottesdienst mal beiseite genommen und hat gesagt, also weißt du was, irgendwo, das ist mir sowas von peinlich und ich tat es so ungern, aber ich merke, diese Arbeit im Teamkreis liegt mir überhaupt nicht. Das ist eine Altersgruppe, mit der ich ganz schlecht zurechtkomme. Und ich würde am liebsten wieder rausgehen und würde was anders machen. Eine andere Altersgruppe mit den Jüngeren arbeiten, das wird mir gefallen. Und dann hat er gesagt, ich habe dir doch erst vor 6 Wochen zugesagt. Dann habe ich bloß gesagt, Stefan, du, das darf man bei uns in der Gemeinde. Man darf was ausprobieren und sagen, nein, das liegt mir nicht. Und wenn du feststellst, das liegt dir nicht, das ist doch besser, als du quälst dich ja jetzt jahrelang an irgendwas, wo du dich jedes Mal, jede Woche überwinden musst. Gemeinde ist der Ort, wo man was ausprobieren darf. Wie soll man sonst dahinter kommen, ob man die Gabe hat oder nicht, wenn man es nie ausprobieren darf? Und dann hat er das umgestellt und er hat an der Jungschar mitgearbeitet, er war glücklich und die Teenager waren auch glücklich. Ja, weil irgendwo ein anderer dann eingesprungen ist. Man merkt, dass das sehr praktische Auswirkungen haben kann, dieses Bild von Gemeinde, was uns hier im Neuen Testament vorgestellt wird. Und wenn wir heute was daraus lernen wollen, dann gehen wir heim und sagen, Herr, zeig mir, welche Gabe du mir anvertraut hast. Und zeig mir, wo ich was mache, was ich eigentlich nicht kann, was mich überfordert, wo ich mich jedes Mal hinquälen muss. Und dann kommt und sagt, ich möchte gern das, ich möchte gern jenes. Oder ich mache hier etwas, was ich nicht kann. Die Gemeinde wird uns beschrieben hier nicht als Maschine. Man könnte auch sagen, jedes Rädchen und jedes Zahnrad und jeder Keilriemen und jede Schraube hat ihren Platz. Sondern die Gemeinde wird beschrieben als ein lebendiger Organismus. Und alles, was lebendig ist, ist in Bewegung. Da tut sich was. Jetzt ist es bei uns jetzt nicht so, dass uns plötzlich ein dritter und vierter Arm wächst, weil man den auch manchmal brauchen könnte zum Arbeiten. Aber dass trotzdem die die Zähne wachsen zum gewissen Teil nach und die Haare wachsen nach, zumindest eine Weile. Und und das aber etwas in Bewegung ist und Muskeln wachsen, indem man sie beansprucht und so. So ist der Körper ein lebendiger Organismus. Und das ist das, was hier beschrieben wird. Er ist dann lebendig, wenn die Verbindung zum Haupt in Ordnung ist. Man kann manches transplantieren am Menschen, Lungen und Herzen und Leber und sonst was, aber das Gehirn glücklicherweise noch nicht. Gehirn transplantieren ist noch keinem gelungen, hat zum Glück auch noch keiner versucht. In der Gemeinde gibt es Veränderungen und manches wächst und verändert sich. Aber Jesus als das Haupt kann man nicht rausoperieren. Wenn man ihr das Haupt nehmen würde, dann stirbt sie ab. Jesus, das Haupt der Gemeinde. Ein, finde ich, spannendes Bild über Gemeinde Jesu. Jesus ist das Haupt und wir der lebendige Organismus, wo jeder seinen Platz. Amen.